Halleluja. Halleluja, wir geben Jesus Christus alle Ehre. Es ist der Hammer, dass er da ist. Der Hammer, dass ihr da seid. Dass der Heilige Geist da ist. Und es war wieder einer von diesen Momenten vorher, wo ich gesehen habe, wie Gott einfach möchte, dein Herz füllen mit guten Gaben. Es war einer von diesen Momenten, einmal mehr, wo der Heilige Geist bereit ist, um dich zu beschenken. Und ich will nochmal in das hineingehen. Ich will nochmal in das hineingehen, in den Ort vom Segen. Weil Gott möchte, dass du gesegnet bist. Wie es der Exi gesagt hat, du Numeri, Master X, Cleopatra etc. Es ist wirklich wahr, wo sie ihre Mission erfüllt haben, ist der Pharao oder die Pharaonin ist nachher mit dem Gold, Cleopatra ist mit dem Gold töpflich und hat ihn überschüttet. Und am Schluss ist noch das Foodie rausgeschaut. Dann sagt der Obelix, hey, da schaut er noch ein Stück raus. Halleluja, was schaut bei dir noch raus? Schaut noch etwas raus bei dir, wo du das Gefühl hast, der Herr will dich noch mehr segnen? Wir nehmen es jetzt in Anspruch. Wenn du uns einfach nochmal ausstrecken, streck deinen Geist nach Jesus aus. Du kannst auch deine Hände ausstrecken zum Zeichen, dass du auf Empfang bist. Und ich spreche noch einmal mehr das Gebet für uns alle. Wir machen uns eins. Jesus, wir bekennen, dass du der Retter bist, Sohn Gottes, Name über alle Namen, König über alle Könige, Herrscher über jede Herrschaft. Wir bekennen, dass Weltall und die Universen zusammenheben, weil du mit deinem Hand, mit deiner Hand, mit deinem Atem alles zusammenhebst. Wir erheben den Namen Jesus Christus. Wir strecken uns aus und wir bitten dich, Herr, dass du jetzt den Himmel über uns öffnen tust und dass du jeder Person einzeln das Segen ins Herz hineinlegst, wo du denkst, ist das Beste jetzt. Wo du den Eindruck hast, das ist genau dran. Red du prophetisch, gib du Antworten, gib du Trost, gib du Heilung. Ich bitte dich auch für Heilung in der Seele, dort, wo die Seele verletzt ist, sprich ich aus, ein Strom von Leben und von Heilung soll deine Seele jetzt erfassen. Sie soll wiederhergestellt werden, an dem Morgen. Es soll einfach passieren. Dort, wo körperliche Gebrechen da sind, spreche ich ihnen heilig im Namen Jesus Christus. Sei geheilt. Deine Gebrechen sind getragen am Kreuz von Golgatha. Halleluja. Dort, wo Not ist in Beziehungen, spreche ich ihnen, der Herr heilt. Er ist der Mann, er ist der Gott vom Frieden und er ist der dir Frieden in deine Beziehungen bringt. Halleluja. Und über allem wollen wir einfach Jesus Christus ehren. Er ist so wunderbar. Amen. Amen. Ja, wir sind ja auf der Spur von Paulus und wollen entdecken, warum dann der Paulus so erfolgreich war. Und wenn ich von Erfolg rede, dann meine ich jetzt das nicht unbedingt im materiellen Sinn. Der Paulus war jetzt wirklich nicht einer, der reich gestorben ist, an Geld oder so. Aber er ist reich gestorben an Himmelsschätzen und an Freunden. Und der Paulus hat eine Spur hinterlassen in seinem Leben, die die gesamte damalige Welt verändert hat. Und auch du hinterlässt eine Spur in deinem Leben. Und okay, du musst vielleicht nicht das ganze Römische Reich verändern oder die EU oder die Schweiz. Aber Gott möchte, dass du eine Spur vom Leben hinterlässt, dort, wo du jetzt bist. In deiner Familie soll es leben. Wer mit dir redet, der soll neue Mut bekommen. An deinem Arbeitsplatz sollen die Leute aufblühen. Dort, wo vielleicht die einen Angst haben um den Job, verzweifelt sind, in Not sind, sollen sie dank deiner Gegenwart wieder neue Hoffnung bekommen. Amen. Das ist das Evangelium. Für das hat dich Gott gerettet, dass durch dich Leben fliessen tut. Und der Paulus hat das in einem außerordentlichen Mass gehabt. Und darum sind wir ihm auf der Spur. In einer Serie, wo wir die Schlüssel von seinem Erfolg untersuchen. Und heute ist der Schlüssel zum Erfolg: Entdecke den Zusammenhang von Gehorsam und Segen. Es ist nichts umsonst. Es gibt keinen Zufall im Leben eigentlich, außer es fällt einem etwas zu. Aber das meiste ist das Resultat von Ursache und Wirkung. Sind ihr einverstanden? Und im Reich Gottes und überhaupt im Leben dürfen wir nicht zu kurzfristig denken. Es bedeutet nicht, wenn ich jetzt ganz fest gehorsam bin am heutigen Tag, dass ich heute Abend zwangsläufig extrem gesegnet bin. Oder morgen, wenn ich verwache, all meine Wünsche erfüllt sind. Aber wenn ein Mensch ein Leben wählt, im Gehorsam Gott gegenüber, dann wird er auf die lange Frist raus ein gesegneter Mann und eine gesegnete Frau sein. Oftmals hören die Leute auf, dem Prinzip nachzueifern, weil wenn sie Gas geben und Gott dienen, dann kann es passieren, dass es auch mehr Widerstand gibt. Ich habe letztens einen Mann erlebt, der ist frei geworden von jahrelanger Sucht. Es ist um Zigaretten gegangen in dem Fall. Wir haben über ihm das Gebet vom Glauben geredet und er ist frei geworden. Der arme Kerl hat ein bisschen mehr Anfechtungen gehabt als vorher. Nach 5 Tagen hat er wortwörtlich gesagt, wenn der Teufel so stark ist, dann gehe ich wieder ins Rauchen rein, dann habe ich wieder meine Ruhe. Ein bisschen zu kurz gegriffen, liebe Leute. Aber verständlich. Verständlich. Aber ein bisschen zu kurz gegriffen. Wenn du willst, in einen Segensfluss reinkommen, musst du eine lange Perspektive haben und einen langen Atem, weil Gott wird dich auch mit einem langen Atem segnen. Er wird dich eine ganze Ewigkeit segnen. Und die beste Regel zum Siegreich sein ist, sag einfach 2 Sekunden länger dran als der Teufel. Weil er wird aufgeben. Du wirst gehorsam sein, du gibst dir Mühe, du steigst rein, du versuchst alles richtig zu machen und der Feind versucht dich mit Enttäuschungen davon abzuhalten, dass du den guten Weg weitergehst. Aber du wirst schlau genug sein, um nicht auf das einsteigen. Sondern du weißt, wenn du eine langfristige Perspektive hast und Gott gehorsam sein willst bis an dein Lebensende, dann werden nicht nur die kleinen Fehler, die dir gleich passieren, vergeben werden. Du wirst in einen richtigen, mächtigen Segenstrom hineinkommen. Und das wollen wir heute Morgen untersuchen. Und für das schlagen wir auf Philipper 1. Nein, stimmt nicht einmal. Philipper 2. Wir sind ja schon recht weit gekommen. In den letzten paar Monaten. Immerhin schon das Kapitel. Philipper 2, Vers 12. Meine lieben Freunde, ihr habt immer befolgt, was ich euch geraten habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Errettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch wirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihm auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Zweifel. Dann wird euer Leben hell und makellos sein. Und ihr werdet Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. Halleluja. Starke, starke Verse. Und ich will euch zum Anfang eine Geschichte erzählen. Ich will euch eine Geschichte erzählen von 2 Brüdern. Die Bibel da haben, schlägt euch auf 1. Moses 25. Wir gehen ganz weit hinterher. Ganz weit hinterher. Es ist eine krasse Geschichte. Es ist wirklich eine krasse Geschichte. Es geht um die beiden Brüder, den Esau und den Jakob. Und der Esau war der ältere Bruder. Und er war eher ein bisschen der Rüppel, der Ruch in der Familie. In jeder Familie gibt es ja einen Ruch, oder? Wenn es nicht der Vater ist, dann ist es die Mutter. Wenn es nicht die Mutter sind, sind es Kind. Wenn sie ein Kind sind, ist es der Hamster. Aber es gibt einen Ruch in jeder Familie. Und in dieser Familie ist es der Esau gsi. Und er hat es geliebt, auf dem Feld zu sein. Er hat es geliebt, zu jagen. Er hat wirklich die grossen, fetten Tiere heimgebracht. Und dann nachher hat es der Mutter gebracht und sie hat es geköchelt. Er hat Haare gehabt, überall. Er war wirklich ein sehr männlicher Typ gewesen. Und er hat Brüder gehabt, der Jakob. Und der Jakob war vielleicht eher ein bisschen der Streber gewesen. Er war vielleicht eher bei der Küche gewesen, bei Mami. Ist er ein bisschen um den Schoss geschlichen. Und der Esau war draussen gewesen und hat geschaut, dass alles richtig läuft. Jetzt, der Esau, wie gesagt, war der Erstgeborene gewesen. Und dazu müssen wir wissen, der Erstgeborene hat ein besonderes Recht gehabt. Er ist der Nachfolger geworden vom Haupt von der Familie, also vom Vater. Und als Haupt hat er nicht nur den doppelten Erbteil bekommen, sondern er ist in die Fußstapfen vom Vater getreten. Und der ganze Segen, der ganze Familiensegen ist auf ihm gelegen. Er hat natürlich auch die Verantwortung gehabt, seine Familie zu beschützen, aber in erster Linie hat er einfach viel, viel mehr bekommen. Er war gesegneter gewesen. Jetzt, eines Tages war der Jakob wieder zu Hause bei Mami und hat ein Linsengericht gekocht. Also eben, ich meine, ihr könnt jetzt euch selber identifizieren, wäre der lieber der, der eine Mami Linsen köchelt, oder wäre der lieber der, der im Wald einen Bären leitet. Können mal aufstrecken, wer will, nein, lassen wir das. Also ich würde mal sagen, okay, er hat ein Linsengericht gemacht, total beeindruckend. Und dann ist der Esau erschöpft von der Jagd heimgekommen. Und wirklich wahrscheinlich zwei Bären trägt oder so und einen Hirsch erledigt. Auf Anfang sieht er, der kleine Bruder köchelt etwas. Und er sagt, lass mich schnell etwas von diesen roten Mahlzeiten essen, ich bin total erschöpft. Er ist heimgekommen und er hat den Food gesehen. Und er sieht, sein Bruder hat gekocht und er sagt, hey, gib mir von dem Zeug, ich habe Hunger. Und der Jakob sagt, nur wenn du mir dafür dein Vorrecht als ältester Sohn überlässt, hat der Jakob gesagt. Das Mami-Söhnli daheim hat natürlich Zeit gehabt, zum Überlegen und hat genau gewusst, eigentlich hat der Esau das Bessere losgezogen als ich. Weil er hat gewusst, der Esau wird mal der Nachfolger sein und ich als jüngerer Sohn wird immer am Esau müssen dienen. Also hat er gedacht, wenn der so hungrig ist, dann probiere ich es jetzt am besten mal. Und dann hat er gesagt, ich gebe dir schon ein bisschen Linsen, aber im Gegengeschäft, du gibst mir das Recht als ältester Sohn, das Erstgeburtsrecht. Dann der Esau, was nützt mir mein Vorrecht als ältester Sohn, wenn ich am Verhungern bin? Ja, total logisch, oder? Du musst doch im Moment denken. Rief Esau. Jakob ließ nicht locker. Schwöre erst, sagte er, weil er hat ihn ja kennt, den Esau. Aber der Esau ist locker geblieben, schwor es ihm und verlor damit das Erbe und den besonderen Segen seines Vaters. Ist eine krasse Geschichte. Und es ist eine wahre Geschichte, weil Jakob, Israel ist ein Synonym. Und Jakob ist zu Israel geworden und er ist der Stammvater geworden von Israel. Eigentlich wäre es der Esau gewesen. Aber Esau hat das Problem gehabt, er hat Ungehorsam gehabt und Ungehorsam verschlingt Segen in unserem Leben. Ist eigentlich schon krass. Gott hat alles vorbereitet gehabt für den Esau. Er hat ihm alles geben, er hat ihn zum Stammvater machen. Aber er hat etwas nicht begriffen gehabt, nämlich genau das, was die kleinen Kinder am Anfang auch noch ein bisschen Mühe gehabt haben damit. Und ich frage mich selber, wie wäre ich als kleines Kind? Und wie sind wir heute? Wie sind wir heute? Können wir unsere Finger weglassen von etwas, das wir unbedingt wettet, damit wir eines Tages etwas Grösseres bekommen? Das ist eigentlich die grosse Frage. Und so banal sie tönt, bei dieser Frage entscheidet sich in deinem Leben, ob du wirst gesegnet sein oder ob der Segen von dir wird fernbleiben. Der Esau hat den Segen für ein Linsengericht gekauft. Und meine Frage an dich ist, was ist dein Linsengericht? Psalm 37, Vers 4 heisst es, habe deine Lust am Herrn. Habe deine Lust am Herrn. Er wird dir geben, was dein Herz dir wünscht. Aber das Problem und der grösste Segensvernichter in unserem Leben ist nämlich der schnelle Kick. Here and now, sofort. Jetzt habe ich Hunger. Was nützt mir das Himmelreich, wenn ich am Verhungern bin? Ja, fair, oder? Es gibt viele Leute, die so denken, es steckt irgendwie in uns rein. Und das ist der grosse Segenabsorber in unserem Leben. Nämlich, dass wir, wenn wir ein Lüstchen haben, wenn wir ein Bedürfnis haben in uns rein, dass wir dann eher den kurzen Schritt machen, wo wir es gerade überkommen, als den langen Schritt, wo wir auf Gott warten und es Gott uns gibt. Und jeder, der sich seine Lüstchen selber erfüllt, der hat den Segen von Gott verpasst. Ich meine, ich gehe davon aus, der Esau wäre nicht verhungert. Ehrlich, oder? Ehrlich. Er hat ja auch noch eine Mutter gehabt. Die hat ja geschaut für ihn. Zudem war ja der Erstgeborene gewesen. Den kannst du ja nicht verhungern lassen. Also er hat total hohl gehandelt. Total kurzsichtig gehandelt. Er hat den grössten Fehler von seinem Leben gemacht, an dem Punkt. Und der Jakob hat nachher auch gezahlt. Ihr könnt die Geschichte lesen, weil er hat ja gelogen. Später hat er ihn dann nochmal reingelegt, wo dann der Vater den Segen wollte sprechen. Hat er sich noch das Fell an die Arme geklebt. Um sich als Esau auszugeben. Und der hat es auch nicht viel besser gemacht. Aber der Segen ist weg gewesen. Ich glaube, Ungehorsam ist gar nicht unbedingt bös gemeint in den meisten Fällen. Auch wenn ich mein eigenes Leben anschaue, wenn ich sündige, und sündige heisst Ziel verfehlen, nicht in den Geboten von Gott leben. Es ist nicht so, dass wir Gott eins auswischen und sagen, jetzt gehe ich extra diesen Weg. Es ist auch nicht so, dass ein Kind unbedingt die Eltern will bestrafen, wenn es ungehorsam ist. Es ist einfach so, dass das Angebot zu gross ist und dass das Herz nicht Nein sagen kann, weil es jetzt sofort einen Kick will. Der Mensch ist gesegnet, der sich bei Gott entspannen kann. Darum heisst es, habe deine Lust am Herrn. Ich habe gerade letztes Jahr mit dem Team geredet und ich habe mal ein bisschen untersucht. Und ich glaube, einer der grössten Gründe, warum Leute wieder in die Sünde fallen, ist, weil sie enttäuscht werden. Weil es eben nicht genau so abläuft, wie sie sich erhofft haben. Oder wie sie es erwartet haben. Und wie ist es bei dir? Ich kann mir vorstellen, dass es bei dir auch das Problem ist. Dass du wohl bereit bist, einen vollen Preis zu geben, solange alles gut läuft, aber dann, wenn es total schief läuft und alles anders ist, als du erwartet hast, dann ist es wirklich extrem schwierig. Zum nochmal dranbleiben, zum nochmal gehorsam sein und nochmal durchkämpfen. Aber vor dem Sagen, liebe Leute, vor deinem Sagen steht immer ein Kampf. Vor dem Sagen steht immer ein Kampf. Warum das so ist, könnt ihr bitte Gott persönlich fragen. Wenn ich die Welt gemacht hätte, hätte ich sie vielleicht einfacher gemacht. Aber es wäre falsch gewesen, weil Gott hat immer recht. Damit will ich sagen, ich verstehe auch nicht alles. Und ich wünschte mir manchmal, man könnte einfach einen Schalter drehen, weißt, und dann würde es einfach laufen. Und ich mag mich erinnern, mein erstes Jahr als Christ, das war so schwierig gewesen, weil ich habe mein Segen ständig vernichtet, durch Ungehorsam. Gott hat aber gleich gesegnet, aber ich habe ihn immer wieder vernichtet. Und ich dachte, wenn ich mich doch nur einfrieren könnte, in dem Moment, wo ich richtig denke, weißt du? Dann, wenn ich Gott will gehorchen, dann, wenn ich ein Überwinder bin, dann für immer so. Genau 2 Stunden gegangen und ich bin wieder gefallen, oder? Warum das so ist, weiss ich nicht, aber was ich euch sagen kann, Sieg ist möglich. Sieg ist möglich, weil Gott wirkt beides. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Das ist der Hammer, das ist die Verheißung für dich heute Morgen. Gott hat Segen geplant für dein Leben. Langfristig. Langfristig. Das bedeutet aber irgendwann, wenn du in dieser Segenspirale rein bist, jeden Tag ein riesen Segen. Mir kommt es manchmal ein bisschen vor wie das alte Auto, das du ankurbeln musst, bis einmal der Motor läuft. Das ist ein bisschen mühsam. Aber wenn das Teil einmal läuft, dann gehst du rein und dann fahrst und dann gibst du Vollgas. Aber das Ding in Gang bringen, braucht viel Überwindung und Kraft. Und so ist es auch mit dem siegreichen Leben im Glauben. Du musst dich irgendwann einmal entscheiden, gehorsam zu sein. Du musst irgendwann durchs Feuer durchgehen und Nein sagen zum Teufel und Ja sagen zu Gott, in allem. Du musst irgendwann den Entscheid treffen, dass du Gott in allem gefallen und ihm gehorchen willst. Es heisst im Jakobus 1,12, glücklich ist, wer die Bewährungsprobe besteht und im Glauben fest bleibt. Gott wird ihm den Siegeskranz des ewigen Lebens, Gott wird ihn mit dem Siegeskranz des ewigen Lebens krönen, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Das Problem beim Esau war, dass er zu fest im Hier und Jetzt gelebt hat. Was man zwar auch als Vorteil anschauen kann, aber du musst weitsichtig sein. Und Gott hat für dich etwas vorbereitet, auch in Ewigkeit, wo deine kühnsten Träume übersteigt. Ich meine, alles, was dir Spass macht, ich meine, ist ein Witz, oder? Der Esau hat jetzt Freude gehabt an diesen Linsen, oder? Für dich ist vielleicht dein Linsengericht irgendetwas anderes, das du unbedingt jetzt sofort und immer wieder musst haben. Aber wer hat denn die Linse geschaffen? Wer hat denn die Linse wachsen lassen? Gott. Wer denn Gott der gewesen, der am Esau das Linsengericht vorenthalten hat? Nein, der kann in Ewigkeit Linsen essen. Jeden Tag kann er rote Linsen essen, wenn er bei Gott ist, im Himmel. Und auch schon vorher hat er rote Linsen bekommen. Aber er hat keine Geduld gehabt. Wie ist es denn im sexuellen Bereich? Wo wir wirklich die verschiedenen Lieben haben, wir haben zum Beispiel den Eros, oder? Ein griechisches Wort für auch eine Liebe. Es ist eine besitzergreifende Liebe. Den Eros musst du nicht einladen, der ist einfach da. Sack! Der nimmt sich, was er will. Ungefragt. Aber dann gibt es eine andere Liebe, die Agape. Die göttliche Liebe, die ohne Bedingung, die bleibt ewig. Wenn jetzt du zum Beispiel jemand bist und dein Linsengericht ist der Eros und du opferst alles am Eros, Agape wird dich nie erreichen. Wird dich nie erreichen. Das ist ein göttliches Prinzip. Aber der Eros wird dich nicht sättigen. Wie das Linsengericht. Wenn du aber sagst, okay, ich gehe auf Agape, ich gehe auf die Liebe zu Gott, ich gehe auf die Liebe zu Menschen. Eines Tages wirst du heiraten. Und dann kommt der Eros in dein Leben rein. Und du bist glücklich wie der Esau mit seinem Linsengericht. Aber du darfst es nicht vertauschen. Verstehst du das Prinzip? Alles, was du willst, hat Gott geschaffen. Er hat es für dich geschaffen. Aber wir dürfen nicht vorgreifen. Wir müssen im Groove vom Heiligen Geist sein. Dass wir das Segen dann überkommen, wenn Gott vorbereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Und unsere Welt sagt uns natürlich genau das Gegenteil. Sie sagt, here and now. Und wenn du ein Single bist und mit 25 noch Jungfrau bist, dann darfst du es niemandem sagen. Falsch. Falsch. Unsere Welt sagt, wenn du zu wenig Geld hast, um irgendetwas zu kaufen und die alten Kleider rumläufst und kein rechtes Auto hast, dann nachher nimmst du doch einen Kleinkredit auf. Falsch. Wir leben in einer total anderen prägten Gesellschaft als das Reich Gottes. Aber das Reich Gottes wird ewig sein. Und ich möchte dir das heute Morgen einfach einreiben. Dass du verstehst, dass du auf keinen Fall ein Linsengericht deinem Erstgeburtsrecht vorziehen darfst. Auch wenn du Hunger hast. Auch wenn es dich fast verjagt. Bleib locker. Weil der Tag kommt und du wirst gesegnet werden von Gott. In einer Art und Weise, wie du noch staunen kannst. Ich fühle mich so gesegnet. Ohne Witz. Ich kann nicht zu fest über das reden, aber ich fühle mich brutal gesegnet. Ich weiss nicht, wo das hinführt. Das habe ich alles nicht verdient. Aber Gott hat mir einen Willen gegeben und eine Kraft, immer mehr seinen Willen zu tun. Und es hat seine Wirkung. Es hat seine Wirkung. Und Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wenn man ihm etwas gibt, dann langt das nur für den Tag. Ich kann nicht mit meiner Hingabe von gestern für heute leben. Verstehst du? Gott will immer wieder neu das Nummer 1 sein in deinem Leben. Er will immer wieder neu den ersten Platz haben in deinem Leben. Weil er dich auch immer wieder neu will segnen. Er will wirklich sein Schatztrüeli aufklappen und über dich abschütten. Und ich sage dir, es bleibt dir kein Wunsch unerfüllt. Das ist aber nicht das Wohlstandsevangelium, das ich predige. Das ist einfach das Reich Gottes. Mit der Logik, dass du Gott nie überbieten kannst. Du wirst Gott nie mehr geben können, als er dir zurückgibt. Er ist ausgeschlossen. Wenn du anfängst, ihm dein Leben zu geben, dein Gehorsam, deine Liebe zu geben, dann hat er Mittel und Weg, um dich zu segnen, dass dir die Ohren gewackelt. Deine kühnsten Träume gehen in Erfüllung. Und wenn du im Himmel oben ankommst, dann wirst du mit Fanfaren empfangen und wirst einen Hammerplatz haben in Ewigkeit. Es ist wirklich gewaltig. Aber eben, es gehen Kämpfe voraus. Das müssen wir eben auch leider erwähnen. Und warum das so ist, musst du nicht mich fragen. Gott hat die Welt gemacht. Aber es sind Kämpfe da. Und jeder, der ernsthaft Jesus nachfolgen will, der kommt an die Kämpfe an. Und darum ist mein Rat wirklich, gib dich nicht mit Leuten ab, die es locker nehmen und sagen, ja, ist ja nicht so schlimm. Es sind wie die Leute, die das Linsengericht wählen würden. Und das Erstgeburtsrecht. Es ist wirklich ein Kampf, Leute. Im Galater heisst es da, geht genau in diesen Vers von Philipper 2,13. Darum rate ich euch, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Und dann, denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Das ist schon witzig. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, so dass ihr das Gute, das ihr noch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Es heisst nicht, dass man es nicht tun könnte. Das ist gar nicht der Fall. Es heisst, dass du nicht ungehindert tun kannst. Wenn du dich wirklich entscheidest fürs Gute und nochmal fürs Gute, dann wirst du Hindernisse haben im Leben. Aber du wirst es erfüllen. Du wirst es leben. Du wirst Gelingen haben und du wirst das Gute tun. Und das wird in deinem Leben und in den Menschen, die dich kennen, einen riesen Segenstrom ausgiessen lassen. Ich merke es in meiner Familie, ich habe das Beispiel schon oft gebracht. Ich bin ja Vater von 3 Kindern und auch nicht perfekt. Wie ihr sicher wisst, die schon nicht das erste Mal da sind. Die anderen haben es vielleicht auch schon gemerkt. Aber wenn ich als Vater mit Gott zusammen bin, in seiner Kraft lebe, in seiner Liebe lebe, dann hat das einen direkten Effekt auf meine Familie. Meine Familie blüht auf. Meine Kinder blühen auf. Meine Frau blüht auf. Wenn ich keinen geraden Weg gehe, dann hat das nicht gerade sofort negative Folgen, aber es hat negative Folgen. Und zwar schon nur die, dass der Segen nicht da ist, der da wäre. Und wenn ich mehrere Tage oder mehrere Wochen nicht im Reinen bin mit Gott, dann geht es meiner Familie nicht gut. Es ist krass. Aber ich will nicht auf das beleuchten, sondern ich will auf das leuchten, dass wenn du den Weg mit Gott gehst, wird alles, was dir anvertraut ist, aufblühen. Das ist der Hammer. Alles, was Gott dir in die Obhut gegeben hat und dir anvertraut hat, wird aufblühen. Und Leute, für mich ist das so ein grosser Grund, zum Gott gehorsam zu sein, zum Überwinden, auch wenn ich Hunger habe, überwinden, wie das auch. Weil ich weiss, das Segen und das Leben, das daraus rauskommt, ist so gross. Und ich weiss, wenn ich als Pastor sündigen würde, wenn ich in meine alten Muster zurückfallen würde, ich würde dir persönlich schaden damit. Weil du ein Stück weit mir vertraust. Und ich dieser Church anvertraust und dieser Predigt anvertraust. Aber ich weiss, wenn ich mein Leben lebe, wie es Gott will, und wenn ich den Preis auch zahle und auch überwinde, und wenn ich mal falle, wieder aufstehe, weiss ich, dass die ganze Church in ein siegreiches Leben hineinkommt. Und ich sage dir das, weil du hast auch deine Kirche, du hast auch dein Umfeld, du bist auch ein Pastor. Du bist auch an einem Ort gesetzt und verantwortlich, dass das Leben aufgeht. Halleluja. Und das Segen will Gott freisetzen durch dich. Den will er freisetzen. Ich gehe noch mal ein bisschen in Philipper rein. Wir werden uns noch mal anschauen, was er denn da genau sagt. Er sagt, meine lieben Freunde, ihr habt immer befolgt, was ich euch geraten habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Da haben wir das Prinzip vom Sichtbaren und vom Unsichtbaren. Es ist noch einfach, sich gut zu benehmen, wenn es alle sehen. Weil, dann hat man noch einen besonderen Ansporn, oder? Dass man nicht entweder total peinlich auffällt oder dass man eben sehr gut abschneidet, oder? Ich sage immer, wenn du zu gute Freunde bist und in einer Runde bist, dann fängt es irgendwann an zu stinken. Weil irgendeiner furzt. Das würde nicht passieren, nur mit anders. Aber das ist eben der Unterschied zwischen öffentlich und privat, oder? Und was wir oft unterschätzen, ist, dass Gott uns immer sieht. Was wir oft unterschätzen, ist, dass Heerscharen von Engeln da sind und er ist über alles informiert. Es gibt kein Verstecktsein. Es gibt sogar die Bibelstelle, es wird eine Zeit geben, wo das, was du meinst, hättest du im Versteckten gemacht, das werden die Spatzen von den Dächern pfeifen. Ich gehe davon aus, das werden Sünden sein, die nicht bekannt sind. Weil Schuld, die du bei Gott bekannt hast oder bereut hast, wird nie mehr aufkommen. Aber alle die Sachen, die du denkst, ja, das merkt ja niemand, oder? Die haben ja keine Ahnung. Ich behalte es besser für mich. Und du behaltest es einfach für dich. Du bringst es nie ans Licht. Es wird dich einholen eines Tages. Und es wird brutal peinlich werden. Es wird brutal peinlich werden. Und darum sagt der Paulus, hey, übrigens, nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern auch, wenn ich nicht da bin, handelt genau gleich. Und ich will so einer sein. Und ich glaube, das ist das höchste moralische Norm, die ein Mensch haben kann, dass er nämlich genau gleich handelt, ob jemand beobachtet, ein Mensch oder ob niemand beobachtet. Ich glaube, das ist wirklich der Maßstab. Weil es dann in seinem Herz innen ist, oder? Dann macht es für Gott und nicht für sich selber und für sein Image. Sondern dann macht es für Gott, weil Gott sieht ihn immer. Das ist ein Punkt. Und prüf das, ob du einer bist, der im Verborgenen anders ist als in der Öffentlichkeit. Die Tendenz ist da, immer. Man muss dem wirklich Gegensteuer geben, wenn man es nicht so haben will. Und man muss sich das bewusst sein und sagen, nein, ich will verborgen und öffentlich der gleiche sein. Und darum mache ich manchmal verborgene Sachen öffentlich. Also im Sinne von, ich muss es vielleicht erklären, ich tue Sachen, die im Verborgenen passiert sind, öffentlich mache ich dem, dass ich das Freunden sage. Oder? Dass es so ans Licht kommt. Das ist ganz wichtig, das ist das Prinzip. Dann geht es da weiter. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern auch erst recht bei meiner Abwesenheit. Genau. Und dann arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Jetzt sagen die einen, ja, den Vers hättest du mir vorher müssen geben. Ich habe nicht gewusst, ob ich dazugekommen wäre. Aber es steht da, oder? Arbeitet, negatives Wort. Furcht, negatives Wort. Zittern, negatives Wort. Rettung, positiv. Also 3-2, oder? Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Ja, ich denke, da steht einfach Gottesfurcht im Hintergrund. Gottesfurcht. Es ist sehr, sehr schwierig zu erklären, wenn du es nicht selber erlebt hast. Wenn der Heilige Geist dich erfasst hat, dann ist eine neue Realität in dein Leben hineingekommen. Und du kannst das Leben nicht mehr einfach easy nehmen. Und du kannst deine eigenen Fehler und Verschuldungen nicht mehr einfach easy nehmen und wegstecken. Sondern du erkennst den Zusammenhang zwischen Segen und Gehorsam. Und du erkennst den Zusammenhang, dass du zu grossem berufen bist. Und wenn du dann nicht so lebst, wie das Gott will, dann verschenkst du dein Erstgeburtsrecht und isst ein Linsengericht in 5 Minuten. Und wenn du das erkennst, dann kommst du eine Furcht über und ein Zittern. Und du sagst, oh Herr, gib mir Gnade, dass ich so leben kann, wie du das willst. Und an diesen Punkt musst du kommen. Du musst an den Tiefpunkt kommen, wo du, ich sage dir mal, das Käferli machst. Ich mache es jetzt mal vor, das mache ich nur einmal. Das Käferli habe ich erfunden in meiner Not. Man liegt am Boden, oder? Boden. Und dann streckst du alles in die Luft und zappelst. So. Das ist das Käferli, oder? Und das ist der Punkt, wo du eingesehen hast und gespürt hast, dass du am Nullpunkt ankommst, bist mit Gott. Und du hast eine Furcht und ein Zittern, weil du weißt, was richtig wäre, aber du kannst es nicht machen. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Errettung. Gott erwartet etwas von dir. Und das steht jetzt irgendwie ein bisschen im Zusammenhang, im Gegensatz, wie er schenkt euch den Willen und die Kraft. Aber beides ist wahr. Beides ist wahr. Er schenkt es dir, aber er will, dass du auch brauchst. Er will, dass du das, was er dir gibt, auch einsetzen tust. Und dann geht es weiter. Und er sagt, dann wird euer Leben hell und makellos sein und ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in einer verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Das bedeutet nicht, dass du jetzt einfach irgendwie, dass es jetzt mega lässig ist, mega hell zu sein. Dass es jetzt schön ist, wenn wir ein bisschen leuchten tun. Es geht nicht um das. Ich verstehe das völlig anders. Es geht um die Tatsache, dass Gott Menschen sucht, die auf ihn hinweisen können. Mit Autorität und Vollmacht. Und das, was du bist, redet immer lauter als das, was du sagst. Immer. Und darum ist es so wichtig, dass der makellose Zustand in deinem Herz inne ist. Weil Leute, die mit dir zusammen sind, werden total auf das ansprechen. Und sie werden anfangen, vertrauen auf den Gott, dass er das gleiche Wunder auch in ihrem Leben machen kann. Und der Segen wird ausgehen. Und einer von den Segen, die Gott auf dein Leben gelegt hat, ist, dass durch dich Menschen zum Glauben kommen. Und ich glaube, das ist, also für mich ist das etwas vom Grössten. Ich weiss, es gibt noch Grösseres, aber ich habe es noch nicht entdeckt. Für mich ist das etwas vom Grössten, wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt. Das ist wie wenn es Licht angeht. Ich meine, wir sind jetzt ja eingezügelt, wo wir leben. Und, aber die Lampen sind noch nicht all dort. Und jetzt hat mich gestern Tanita überredet, eine Lampe zu montieren. Jetzt meinte ich sicher, das ist jetzt ein Faulen. So, nein, ich arbeite schon auch noch etwas im Haus. Aber die Lampe haben wir jetzt mal ein bisschen noch sein lassen. Also so wohltuend, dass dort endlich mal ein Licht ist. Oder? Ich gehe nicht immer um, wenn ich durchlaufe. Und so ist es auch bei den Leuten, wenn so wohltuend, wenn es Licht angeht in einem Menschen. Und auch diese Woche, letzte Woche am Montag, hast du wieder jemanden zum Glauben gekommen, im Powerteam. Ich habe so Freude, weil in diesem Menschen, in dieser Seele, ist es Licht angegangen. Ist eine Frau, ist es Licht angegangen. Und ihr Leben wird von dem Tag an, wo sie Jesus Christus angenommen hat, nie mehr das Gleiche sein wie vorher. Es wird gesegnet sein, es wird herrlich sein. Und Gott hat dich berufen, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, Menschen zu Jesus Christus zu führen. Er hat dich als Werkzeug erwählt, dass der Schalter angeht. Und für das brauchst du den Segen von Gott. Den brauchst du. Was ich auch immer lustig finde, ist die Frage, wie fest liebst du Gott? Wie kannst du messen, deine Liebe zu Gott? Der David wollte einen Tempel bauen. Was willst du? Wie gross ist deine Liebe zu Gott? Jesus hat gesagt, Johannes 15, 15, oder 10, besser gesagt, Johannes 15, 10, Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Ist schon witzig, he? Also, Gott prüft oder erkennt deine Liebe daran, ob du machst, was er dir sagt. Ein bisschen vorher oder ein bisschen nachher müssen wir jetzt schauen, sagt Jesus. Ein bisschen nachher sagt er, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Also, Gott lieben ist im direkten Zusammenhang angebunden, auch seinen Willen zu tun. Wir können nicht sagen, ich liebe Gott, aber ich handle anders. Es ist eigentlich genau das Gleiche wie in einer Beziehung, wenn du geheiratet bist. Die Liebe, das ist nicht ein Lippenbekenntnis. Die Liebe zeigt sich immer an deiner Tat. Die Liebe zeigt sich daran, wie du zu einem Menschen stehst. Ob du für den Menschen da bist, ob du ihn respektierst. Und wenn wir Gott respektieren, wenn wir Gott lieben, dann ist es unser grösster Wunsch, sein Willen zu tun. Ob der uns jetzt bequem ist oder nicht, ist dann eine zweite Frage. Und der Esau hätte wissen müssen, dass der Wille von Gott nicht ist, dass er jetzt sich das Linsengericht verschlingt, sondern dass er sich vorbereitet auf sein Erstgeburtsrecht. Das wäre eigentlich die Idee gewesen. Ich meine, wir können jetzt eben darüber reden, was heisst, dass Gott dich segnen will. Und wenn ich es dir noch sagen könnte, so wie es Gott dir würde sagen, würde das dein Leben total verändern. Also wenn es mir würde gelingen, dir in Aussicht zu stellen, was Gott dir schenken will, wenn ich dir das Angebot machen könnte heute Morgen und du hättest vor Augen, was auf dich wartet in den nächsten Jahren. Halleluja. Wir könnten die Church auflösen und jeder von euch würde selber eine gründen. Wir würden da wieder anfangen. Im Kleinen. Wenn du nur wüsstest, was Gott für dich vorbereitet hat. Du wirst nie mehr einen Kompromiss eingehen. Die einen sind eher darauf bedacht, dass ihnen da auf dieser Erde nicht gut geht, dass sie durch Prüfung kommen, dass sie genug verdienen, dass sie einen Ehepartner finden, dass sie ein gutes Auto haben. Und dagegen ist gar nichts einzuwenden. Gott ist das auch wichtig. Und für dich habe ich nicht Matthäus, 5. Mose 28, schreib das mal auf, 5. Mose 28. Dort ist der Segen aufgeschrieben von einem Menschen, wo einem Menschen passiert, wenn er Gott gehorcht. Und es ist einfach ein Mensch, der materiell, freundschaftlich, beziehungsmässig, einfach emotional total gesegnet ist. Es ist ein Mensch, der vor allem über genug hat und kann anderen weitergeben. Und das ist Matthäus 28, 5. Mose 28. Ich will sicher mit Matthäus 28 gegen Missionsbefehl. Meine Lieblingsstelle. Matthäus 28, 18 für alle Online-Hörer. Leset es nach. Matthäus 28, 18. Also der Herr möchte, dass es dir gut geht. Ich meine, wenn wir das aussprechen, dann die einen, die Tiefgründigeren von uns, denken dann sofort an die Gebiete, wo es den Menschen wirklich schlecht geht. Wo sie nichts haben, wo Kinder nicht einmal ein Recht zum Leben haben. Wo sie sterben, bevor sie geboren sind. Die Not auf dieser Welt. Ich kann euch sagen, Gott wird sich um das kümmern. Und ich sage immer den Leuten, die sagen, hey, wieso lässt Gott das alles zu? Wieso lässt Gott die Not zu auf dieser Welt? Stelle ich eine Gegenfrage und sage, hey, was denkst du? Wie muss sich Gott fühlen, dass wir Menschen das zulassen? Weil wir haben es in der Hand. Ist auch wieder ungehorsam, vernichtet den Segen. Und der Herr wird mit dem Schlag kommen. Er wird den Schlag kommen. Er wird die ungerecht Behandelten gerecht behandeln. Er wird die Demütigten zur Ehre bringen. Er wird die Geschlagenen trösten. Er wird die Vergessenen wieder einen Namen geben, den wir nicht mehr vergessen. Aber du lebst im Saus und Braus, im Luxus da. Für dich ist es anders. Der Herr möchte dir geben, dass du genug hast vor allem. Er möchte nicht, dass du deine Rechnungen nicht kannst zahlen kannst, dass du kein Zuhause hast. Er möchte nicht, dass du einsam bist. Gott möchte, dass du Freunde hast. Gott möchte, dass du ein Einkommen hast. Gott möchte, dass du einen Dienst hast. Einen Sinn im Leben. Das ist so. Das will er. Und dann gibt es noch die geistlichen Segnungen. Und da habe ich Offenbarung aufgeschlagen. Da gebe ich euch sieben Segnungen rein. Und zwar in den Sendschreiben, am Anfang vom Buch Offenbarung, heisst da immer, wer überwindet. Und nachher heisst es, was Gott dem schenken will. Und ich lese euch das mal vor. Offenbarung 2,7. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baume des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Es kann sein, dass du mit dem total nichts anfangen kannst, weil du einfach an deine nächste Prüfung denkst und dein Auto nicht mehr fährt. Aber einigen wird es wirklich ins Herz hineingehen. Von euch. Dass Gott tatsächlich das Paradies wird neu eröffnen für dich. Und dass der Baum vom Leben, der bis jetzt kein Mensch davon gegessen hat, offen sein wird für dich. Halleluja. Und du wirst die Frucht geniessen. Offenbarung 2,11. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tode. Leute, es kann sein, dass dir das überhaupt nichts bedeutet. Aber einigen von euch wird bewusst sein, und besonders wahrscheinlich den Älteren und den Kranken unter uns, dass du von Gott einen neuen Körper bekommst. Ein Auferstehungsleib. Glory. Brauchst du kein Anti-Aging, gar nichts mehr. Du wirst alles einwandfrei funktionieren. Du wirst durch Wände laufen, du wirst mit Engel tanzen, du wirst durchs Universum chatten. Du kommst einen neuen Leib über. Und man wird dich noch erkennen. Man wird dich noch erkennen. Das wirst du überkommen, wenn du überwindest. Und darum heisst es in der Offenbarung, Gott wird alle Tränen von dir abputzen. Es gibt eine Dimension über die nächste Woche aus. Offenbarung 2,17. Dem, der überwindet, werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, welcher niemand kennt, als wer ihn empfängt. Der Vater hat dich so lieb, dass er für jeden von euch einen speziellen Namen ausgedacht hat. Ein Kosename vielleicht. Aber das wird jedem gefallen. Er wird dir nicht Käferli sagen, wenn du im Himmel ankommst. Er wird dir einen Namen nennen, der dir durch Mark und Bein durchfährt. Und du hast gedacht, wow, so hast du von mir gedacht. Puh, dann hätte ich aber anders gelebt. Das ist die Idee, die du von mir Leben gehabt hast. Wow. Gott wird dir einen Stein geben und da ist dein Name drauf. Und das ist dein Token und du bist bei der Family. Das ist der Hammer. Offenbarung 2,26. Wer überwindet hat meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über Nationen geben. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Alle, die gern etwas bewegen auf dieser Welt. Gott hat dich vorgesehen, um über Nationen zu herrschen. Und wen würde er recht über Nationen setzen, wenn nicht ein Mensch, der gehorsam ist? Ihr kennt die Geschichte von Liberia. Sklaven, die freigelassen worden sind. Man hat ihnen ein Land gegeben. Und sie haben nichts anderes gemacht, als das, was sie gekannt haben. Und haben einander gegenseitig wieder versklavt. Und derige Menschen kannst du nicht über Nationen setzen. Es sei denn, du bist erneuert worden und du hast überwunden. Dann wird der Herr dich über Nationen setzen. Und was das bedeutet? Wer überwindet, Offenbarung 3,5, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also Jesus Christus wird dein Name, dich persönlich, wird er namentlich aufrufen vor dem Vater und vor allen Engeln. Das wird passieren. Er wird sich die Zeit nehmen für jeden von uns. Und wenn wir unseren Namen hören, wow. Dann muss ich sagen, hey, es war nicht schlimm, dass ich ein bisschen Hunger und auf die Linse verzichtet habe. Es war nicht schlimm, dass ich ein bisschen gefastet habe in dieser Zeit. Dass ich auf Sebo oder dieses verzichtet habe, Geduld geübt habe. Dass ich mich ein bisschen zurückgenommen habe. Wenn du deinen Namen wirst hören von Jesus Christus, ist alles wiederhergestellt. Offenbarung 3,12. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in meinem Tempel meines Gottes und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt vor meinem Gott und meinem neuen Namen. Also eben, ich kann auch nicht mit allem identifizieren, aber da sind ein paar Sachen vorbereitet, da werden wir staunen. Offenbarung 3,21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf dem Throne zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich zu meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Halleluja. Es ist gewaltig, was Gott für dich vorbereitet hat. Und alles, was der Heilige Geist heute Morgen will, er möchte dir eine langfristige Perspektive geben. Schau, Gott nimmt deine Herausforderung, deine Anfechtung im Moment ernst. Er nimmt deinen Wunsch total ernst. Er weiss, dass du Hunger hast und das Linsengericht jetzt endlich mal willst da reinsehen. Er merkt, dass du fast nicht mehr kannst warten und jetzt einfach mal die Linse willst verschlingen. Aber ich werde heute Morgen sagen, warte noch ein bisschen. Wähl das Erstgeburtsrecht und nicht das Linsengericht. Wähl das Erstgeburtsrecht und nicht das Linsengericht. Und was dein Linsengericht ist, weisst du selber am besten. Aber entscheide dich heute Morgen für das Erstgeburtsrecht. Und das Erstgeburtsrecht ist ein Lebensprojekt. Es ist nicht ein schneller Kick. Sondern es ist etwas, wo du reinwachsen tust, in die Verantwortung wachsen tust. Es ist etwas, wo du das Erbe und das Segen Stück für Stück vom Vater überkommst in deinem Leben. Und wenn du 20 Jahre lebst, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre lebst, dann wird von deinem Leben eine Spur vom Segen ausgehen, ein Strom von Leben wird ausgehen. Und es kann gut sein, dass du dich ein Stammbaum von Menschen entsteht, die Jesus Christus kennenlernen. Weil wenn du mal 2, 3 zum Herr geführt hast, werden die ihr Werk auch wieder tun. Und es ist wie ein Stammbaum und in der Mitte stehst du. Und es ist passiert, weil du dein Leben Jesus Christus angegeben hast. Halleluja. Ich will die Band anbieten. Wenn du jetzt da bist und du dein Linsengericht ist dir völlig bekannt und du weißt, das ist eigentlich deine Nahrung und du hast wegen dem schon vieles vergeben, du hast schon vieles verpasst, dann wirst du wahrscheinlich auch Angst haben, dass du in Zukunft wieder die gleichen Fehler machst. Ist doch so, oder? Und darum soll das jetzt einfach ein Mutmacher sein für dich. Ein Mutmacher, dass Gott in dir das vollbringen tut, was du dir schon lange wünschen tust. Und wenn du jetzt einfach nochmal aufrichtig vor Gott kommst und zu ihm einfach flehst, dass der Wille und Kraft in dir Gestalt annehmen mögen, dann wird das passieren. Es wird passieren und du wirst lernen. Du wirst lernen, überwinden. Und in dem Mass, wie du überwindest, wird gleichzeitig der Segen zunehmen. Und je mehr du von dem Segen kennenlernst, desto einfacher ist es zum Überwinden. Darum heisst es, der, der viel hat, kommt noch mehr über. Und der, der nichts hat, dem wird das auch noch genommen. Aber ich rufe dich auf, um ein bisschen Hunger zu leiden. Mal. Um nicht gerade sofort den Griff machen zum Linsengericht. Zum zu sagen, nein, ich wähle mein Erstgeburtsrecht. Frauen und Männer, wenn ihr das macht, werdet ihr gesegnet sein. In einer Art und Weise, dass wir nur staunen können. Es kann sein, dass Gott durch dich etwas aufbrechen lässt, wo man schon lange wartet in der Schweiz. Es braucht einfach einen Mann oder eine Frau, die gehorsam sind, dass Gott segnen kann. Halleluja. Jesus, ich bitte dich, dass du unseren Geist erwecken tust, dass wir die Botschaft nicht nur mit den Ohren gehört haben, sondern mit dem Herz aufnehmen können. Dass sie jetzt reindringt in die tiefsten Schichten, auch dort, wo wir bereits Mauern aufbauen haben, werden die jetzt einfach zusammenkrachen. Dort, wo wir mutlos geworden sind, kommt wieder Mut rein. Und ich danke dir, Herr, dass du segnen willst. Aber danke auch für die wahren Worte, dass der Segen eben etwas kostet. dass es mit Arbeit verbunden ist, dass es Furcht und Zittern auslöst. Aber wir sagen ja, Heiliger Geist, wir sagen ja. Um deinen Namens willen tauchen wir ein, in den Segen, in den Gehorsam. Ja, wir wollen alle im Erstgeburtsrecht laufen. Ja, wir wollen alle im Segen vom Erstgeborenen, von der Erstgeborenen leben. Halleluja. Wir wollen alle das Leben austeilen. Wir wollen sehen, wie unsere Freunde auch in den Segen, in den Fluss hineinkommen. Wir wollen sehen, wie die Finsternis zurückgedrängt wird, nicht nur in unser eigenes Leben, sondern im Leben von unseren Freunden. Halleluja. Und danke, Vater, dass du mit uns bist und dass du uns gelingen gibst. Halleluja. Wir werden jetzt die Playstation aufmachen, Susi Wespi und ihre Leute werden da sein für euch. Wenn ihr den Eindruck habt, ihr wollt Gebet empfangen, Unterstützung haben, jetzt geht doch bitte an. Sie legen euch die Hände auf und werden euch segnen. Halleluja. Danke dir fürs Zuhören. Danke deinem Herz fürs Zuhören. Es wird Wirkung zeigen. Es wird Wirkung zeigen. Auch wenn es für dich vielleicht ein Kampf wird sein, am Schluss wirst du siegen, wenn du das selber willst. Amen. Open the eyes of my heart. I want to see.